Podcast NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert. NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert.
Wir erinnern heute an den Untergang der Viermast-Bark Pamir vor 60 Jahren im Nordatlantik. Ein Untergang, der nicht nur 80 Menschen das Leben kostete, sondern auch eine Ära beendete, die der Segelschulschiffe der Handelsmarine.
Die Flying P-Liner sind heute Legende. Die Passat liegt als Museumsschiff in Travemünde und die Peking wird derzeit auf der Werft in Wewelsfleth restauriert, bevor sie zurück nach Hamburg kommt.
Wir erzählen die Geschichte der Pamir. Ich bin Kerstin von Stürmer.
Und ich bin Jan Wulff. Willkommen zur 3273. Sendung.
NDR 90,3, Sie hören das Hamburger Hafenkonzert. Pamir und Passat, zwei Schiffe, eine Geschichte. Beide gehören zu den Flying P-Linern, das sind Segler des Hamburger Reeders Ferdinand Leis. Der erste war die auf den Spitznamen seiner Frau getaufte Bark Pudel. Alle weiteren Schiffe unter der Flagge von Leis trugen daraufhin Namen, die mit dem Buchstaben P begannen.
Am 29. Juli 1905 läuft bei Blohm und Voss in Hamburg die Baunummer 180 vom Stapel, die Viermastbark Pamir. Ein Arbeitswert unter Segeln. Die Geschichte des Schiffes der Reederei Leis ist geprägt von den beiden Weltkriegen. Nachdem es viele Jahre unter anderem unter neuseeländischer und finnischer Flagge für den Getreidetransport eingesetzt wurde, sollte die Pamir und auch ihr Schwesterschiff Passat 1947 von einem belgischen Abwracker verschrottet werden. Eine Lübecker Interessengemeinschaft um den Kapitän Helmut Grubbe und den Reeder Heinz Schlieven rettet die beiden Schiffe jedoch und überführt sie nach Deutschland.
Großer Bahnhof in Travemünde, als am 25. September 1951 die Pamir und die Passat einlaufen. Geschildert vom NDR-Reporter Max Rehbein.
Mit preußischen Märschen wurden die beiden Viermastbarken Pamir und Passat in Antwerpen verabschiedet und mit preußischen Märschen werden sie hier in Travemünde begrüßt. Ja, der lang ersehnte Augenblick für Norddeutschland ist gekommen. Die beiden stolzen Windjammern sind heute Morgen hier bei regnerischem Wetter in die Bucht von Travemünde eingeschleppt worden. Und wir sind ihnen mit einem Schlepper entgegengefahren. Es war wirklich ein stolzer Anblick. Beide hatten über die Toppen geflaggt. Und nun sind sie dank der Initiative des Reeders Schlieffen wieder in deutsche Hand übergegangen. Und obwohl es hier Bindfahnen regnet, ist das Kai, das Ostpreußen-Kai in Travemünde, schwarz von Menschen. Viele aus Hamburg sind herausgefahren, um diesen Augenblick hier mitzuerleben.
NDR-Reporter Max Rehbein über die Rückkehr der Flying P-Liner Pamir und Passat nach Deutschland.
Wir schreiben das Jahr 1951. Die Pamir und die Passat sind zurück in Deutschland, gerettet vor der Verschrottung. Aber sie sind in einem nicht seetauglichen Zustand. Mit Unterstützung der Bundesregierung werden beide Schiffe für mehrere Millionen D-Mark wieder seetüchtig gemacht. Unter anderem werden neue zeitgemäße Funkanlagen eingebaut. Zur Probefahrt am 15. Dezember 1951 kommt Bundespräsident Theodor Heuss.
Sie sind die Sendboden des unverwüstlichen Lebens, Willens dieses Volkes. Aber die Jungen sollen auch wissen, dass dieser Lebenswillen nicht in den großen Sprüchen, sondern in der zuverlässigen Leistung sich selber bezeugt.
Beide Schiffe sollen zukünftig nicht nur Getreide transportieren, sondern auch Kadetten ausbilden. Junge Leute, die das Handwerk des Seemanns auf den Seglern lernen sollen. Am 10. Januar 1951 läuft die Pamir zu ihrer ersten Fahrt aus. Die Reise geht nach Rio de Janeiro. Und NDR-Reporter Hermann Rockmann steht am Kai in Hamburg.
Es ist Spätnachmittag geworden. Der Himmel ist bedeckt, es regnet und stürmt. Aber das Lied klingt auf, muss sie denn zum Städtle hinaus. Der große Augenblick ist gekommen. Leinen los und die Pamir legt ab. Die Pamir geht auf ihre erste große Reise nach Rio de Janeiro. Kommandos an Bord für die notwendigen Manöver. Die jungen Kadetten mit den blauen und grünen Wollmützen im gelben Ölzeug stehen an der Schiffswand, ein Jahr haben Blumen in der Hand, winken herüber und erwidern die Grüße der vielen Menschen, die sich an der Pier, auf der Überseebrücke, St. Pauli-Landungsbrücken und den Hafenstraßen drängen. Es ist ein schönes Bild, dieses Segelschiff, mit dem langen Schiffskörper, dem schlanken Bug und den vier hohen Masten. Der Kreuzmast hat bis zur Reura, bis zur obersten Spitze allein eine Höhe von über 50 Metern. Und man kann es zugeben, es rieselt einem einfach kalt über den Rücken. Das Schiff ist über die Toppen geflaggt mit den bunten Signalzeichen der ganzen Welt. Die Konturen der Pamir verschwimmen allmählich in der Szenerie des Hafens, im trüben Licht des diesigen Januartages. Auch unser Gruß geht hinüber zum Schiff. Wir wünschen glückhafte Fahrt.
Reporter Max Rehbein macht diese Reise an Bord mit. Doch schon diese erste Fahrt der Pamir steht unter keinem guten Stern. In der Themsemündung gerät das Schiff in einen schweren Orkan. Max Rehbein schildert von Bord der Pamir die kritische Situation.
Wir denken nicht mehr daran, auf die Uhr zu sehen. Irgendwann den Steuerbordanker ausgesteckt. Maschine kommt nicht mehr gegen den Wind an. Die Kette zerreißt den Stopper, rauscht aus durch die Klüsen. Ein infernalisches Feuerwerk von Funken. Die Leute dabei, geballte Fäuste, machtlos. Rauscht aus bis auf den letzten Meter. Wird der Anker im Schick gehalten? Zimmermann, Bootsmann stehen Wache unter der Wacht. Schwere Seen legen Wasserfälle von Fisch zwischen Wack und Vorschiff. Alle nass bis auf die Knochen. Das Barometer fällt, fällt, fällt. Da geht ein Ruck durch den ganzen Schiffskörper. Der Anker, mein Gott, wenn er nur hält. Ich sehe eine einzige Oberfläche von Gischt, wie ein Kessel kochender Milch.
Reeder Heinz Schlieven sieht damals für beide Schiffe in der Zeit des deutschen Wirtschaftswunders eine rosige Zukunft als kommerzielle Frachtsegler.
Das eine Schiff ist 4.500 Tonnen Tragfähigkeit groß. Das zweite Schiff, die Passat, ist 4.700 Tonnen groß. Das ist immerhin eine beachtliche Menge und heutzutage haben wir eine sehr gute Konjunktur. Während dieser Konjunktur sind die Schiffe auf jeden Fall rentabel.
Doch es rechnet sich nicht. Bereits 1,5 Jahre später, im Februar 1953, muss die Reederei Schlieven Konkurs anmelden.
Um die Passat und Pamir zu retten, schließen sich 41 deutsche Reeder zusammen und gründen die Stiftung Pamir und Passat. Die Schiffe sollen Braunkohle nach Südamerika, Argentinien und Uruguay und von dort Getreide nach Europa bringen und gleichzeitig als Schulschiff der deutschen Handelsmarine dienen. Schriftsteller Johannes Säuener.
Das war ja nun ein Riesenpolitikum, wenn Sie überlegen, wer da alles dabei war. 41 Stiftungsräder. Hamburg war dabei mit 75.000 Mark, Schleswig-Holstein mit 175 und der Bund mit 125.000. Ja, das war eine Riesenmacht. Und wenn Sie überlegen, als die wieder in Dienst gestellt wurden, die Schiffe, ja, da war ja auch Bundespräsident Heuss dabei.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert. Wir erinnern heute an den Untergang der Pamir, die vor 60 Jahren im Nordatlantik in einen Orkan geraten war, gekentert und gesunken ist.
Wer vor dem Zweiten Weltkrieg ein nautisches Patent erwerben wollte, zum Beispiel als Steuermann oder Kapitän auf großer Fahrt, der musste in seinem Seefahrtsbuch nachweisen, dass er bereits eine bestimmte Zeit unter Segeln gefahren war. Dass eine Zeit unter Segeln eine notwendige Voraussetzung für die Ausbildung zum nautischen Offizier ist, davon waren alle in der Schifffahrt überzeugt.
Das Erleben von Wind und Wellen, die erforderliche Charakterstärke, der Bordbetrieb, das Unterordnen des Einzelnen unter das große Ganze, dies alles formte den künftigen Nautiker und Kapitän. Diese Gedanken beherrschen auch die Vorstellung von Reedern und Nautikern in der jungen Bundesrepublik. Auch die des Stiftungspräsidenten Otto Wachs.
Stellen Sie sich vor, ein Passagierschiff kommt in Seenot. Wollen Sie da nicht lieber einen zwar hart, aber gründlich ausgebildeten Seemann haben, als jemanden, der nur auf Schiffen mit 9000 PS gewesen ist, die, wenn sie in einen Wirbelsturm geraten, nichts anderes machen, als ein paar Grad Ruder zu legen oder die Umdrehung zu reduzieren? Wenn Sie vor dieser Frage stehen, dann wissen Sie, warum wir Segelschulschiffe haben. Nur weil wir sie so ausbilden, haben wir solche Seeleute.
Darum schlossen sich 41 Reeder zur Stiftung Pamir und Passat zusammen, nachdem der Reeder Schlieven in Konkurs gegangen war. Die beiden segelnden Frachtschiffe verkehrten zwischen Südamerika und Europa.
Auf den ersten vier Reisen unter der Verantwortung der Stiftung und der Reederei Zersen war anscheinend alles in Ordnung. Doch bereits auf der fünften Reise schreibt Kapitän Hermann Eggers in seinem Bericht nach Hamburg:
Das Hochdeck der Pamir ist leck. Bei Regen geht die Beplankung hoch, das Wasser läuft durch. Das Deck ist stark verrostet.
Die Mängelliste war sogar noch erheblich länger.
Die sechste Reise. Kapitän Eggers ist krank. Für ihn hat Johannes Diebitsch das Kommando übernommen. Die Pamir läuft am 11. August 1957, kurz nach 14 Uhr, in Buenos Aires aus. Kurs Hamburg. Geladen hat das Schiff 3.780 Tonnen Gerste. Klaus Grope ist auf dem Schwesterschiff Passat gefahren. Er beschreibt, wie die Gerste ins Schiff kam.
Geladen wurde so, dass zunächst das Getreidelose in die Laderäume gepumpt wurde und dann von Hand, von Hafenarbeitern, so in die Seiten getrimmt wurde mit Schaufeln und sowas. Und die Schächte waren vielleicht so 15 mal 15 Meter oder sowas. In diesen Schacht wurden dann Getreide in Säcke als Propfen oben drauf gelegt.
Gerste also in Säcken und Lose im Schiff. Mit dieser Ladung geht es raus auf den Atlantik. Am 21. September gerät die Pamir etwa 600 Seemeilen südwestlich der Azoren in den Hurricane Carey.
Es ist der 21. September 1957.
Ein Sonnabend. Die Pamir befindet sich 600 Seemeilen südwestlich der Azoren. Kurz nach 8 Uhr fängt der Funker eine Hurrikanwarnung auf. Die Richtung des Sturms lässt erwarten, dass man ihm kaum ausweichen kann. Doch das beunruhigt niemanden an Bord. Schließlich hatte die Pamir schon einige Stürme abgewettert und gilt als sturmfestes, starkes Schiff. Als Passatfahrer weiß Klaus Grope um die Sturmtauglichkeit beider Schiffe.
Das waren ja Schlechtwetterschiffe. Die ersten Segel wurden ja weggenommen bei Windstärke von, wir sagen, 8. Wenn die anderen Segelschiffe schon alles eingibt, deswegen hießen sie ja Flying P-Liner, weil die mehr oder weniger unter voller Besichtigung an den anderen Schiffen dann vorbeibrausten. Und deswegen hier standen ja 4 Klüversegel. Wenn die dann geborgen wurden, dann lag man schon mal so im Segel im Arm unter Wasser, wenn er da eintauchte, ne? Musste erst mal warten, bis er wieder auftauchte, bevor man die Segel dann weiter festmachen konnte. Denn das Schiff sollte ja Fahrt machen.
Also unter Segeln in den Orkan? Gegen 9 Uhr wird die Pamir von einer ersten Orkanböe erwischt. Der Innenklüver reißt aus und fliegt davon. Kapitän Diebitsch lässt die Schoten der Obermaßsegel loswerfen, um Druck aus den Segeln zu nehmen. Die schlagen wild umher und zerfetzen, Stück für Stück. Das Schiff hat inzwischen schon 35 Grad Schlagseite. Rettungsboote reißen aus den Halterungen und werden weggeschwemmt. Und die Krängung nimmt zu. Bei 40 Grad endet die Anzeige. Der Kapitän rechnet mit dem Ende des Orkans, um sein Schiff dann wieder aufrichten zu können. Auf die Idee, dass die Ladung verrutscht sein könnte, kommt niemand an Bord.
Dazu kommt, man hat versäumt, das Schiff sturmsicher zu machen. Verschiedene Stahltüren zum achteren Aufbau sind ausgehängt. Sie sollten gestrichen werden. Außerdem sind die Bullaugen offen. Was das normalerweise bedeutet, erklärt Klaus Grope.
Das ist die Aufgabe der Schiffsleitung, dass sie rechtzeitig Maßnahmen ergreift, das Schiff dicht zu machen. Das heißt also, den Verschlusszustand herzustellen. Das heißt, Bullaugen zu, Türen zu, Schotten zu, Stahlblenden, alles, was zuzumachen geht, muss zugemacht werden.
Ein Teil der Getreideladung ist ebenfalls nur lose verstaut und geht über, sodass die Pamir immer mehr Schlagseite bekommt. Inzwischen hat der Sturm die restlichen Segel zerrissen und die Stammbesatzung bekommt den Befehl, die Segelfetzen abzuschneiden. Ein erster Funkspruch wird abgesetzt.
Viermastbark Pamir treibt in schwerem Hurricane ohne Segel auf Position 35 Grad 57 Minuten Nord, 40 Grad 20 Minuten West. Schiffe in der Nähe bitte Position geben.
Der Sturm wird immer schlimmer, das Schiff hat dramatische Schlagseite. Das Geräusch einströmenden Wassers ist zu hören, die Mannschaft schafft es nicht, das Wasser zu lenzen. Es ist einfach zu viel, was da hineinströmt. Jetzt endlich funkt die Pamir SOS. Es ist 14.54 Uhr.
SOS von Pamir, jagt auf uns zu, deutsche Viermastbark Pamir in Gefahr zu sinken, Kapitän.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Sturm im Atlantik. 600 Seemeilen südwestlich der Azoren wütet Hurricane Carey. Mittendrin die Viermastmark Pamir. An Bord der Pamir sind 86 Mann Besatzung, darunter 64 junge Leute, Schiffsjungen, Kadetten und Matrosen.
Das Schiff hat bedenklich Schlagseite. Die Segel sind zerfetzt, Rettungsboote von Bord gespült. Im Schiff ist Wasser. Der Kochsmart Karl Otto Dummer erzählt von den letzten Minuten an Bord.
Wir hingen sowieso schon alle auf der Luftseite, also auf Steuerbordseite. hingen wir alle an der Reling. Also wir hingen, wir konnten stehen, konnten wir nicht mehr. Und als das Schiff jetzt überholte, da rutschte natürlich alles ins Wasser. Das war natürlich jetzt ein wüster Wuhling, weil ja die ganze Mannschaft auf dem Hochdeck versammelt war und an die 80 Mann auf so einem kleinen Platz alles zusammen ins Wasser plumpst. Da hat einer den anderen runtergedrückt und gestoßen und dabei werden wahrscheinlich schon sehr viele ertrunken sein.
Dummer gelingt es, eines der verbliebenen Rettungsboote zu erreichen. Es ist beschädigt, ohne Bug und Heck, aber es schwimmt. Auch Leichtmatrose Günther Haselbach schafft es schließlich in ein Boot.
Die Masten sind, die Toppen sind aufs Wasser geklatscht und ganz viele Leute sind nach links weggefallen. Ja, dann habe ich die Schiffswand, wenn man so will, vor mir. Und dann trieb dieses Boot auf irgendwie. Das habe ich nicht beobachtet, aber es war dann plötzlich da. Und dann haben sich im Laufe des Tages und der Nacht immer mehr Leute angesammelt auf diesem Boot. Wir waren nachher 21 Mann.
Der Sturm wütet weiter. Das Schlimmste ist der Durst. Einige trinken Salzwasser, verlieren den Verstand, halluzinieren. Im Glauben, Land zu sehen, lassen sie sich ins Wasser fallen, schwimmen weg und ertrinken. Karl Otto Dummer.
Wir saßen ja ungefähr bis in Brusthöhe im Wasser. Da starben zwei Mann von uns und wir mussten sie dann im Meer übergeben. Wir haben das ordentlich mit einem Gebet gemacht, wie das eben alter Seemannsbrauch ist. Und wir haben Schiffe gesehen, schon in der ersten Nacht ungefähr, 200 Meter höchstens entfernt. Und wir haben gerufen und gepfiffen. Wir hatten immer den Wind gegen uns, sodass sie uns nicht gehört haben. Und dass sie uns sehen, da war wohl wenig Chance, denn die Wellen, die waren zu hoch und wir guckten ja nur mit den Köpfen aus dem Wasser.
Während sich auf dem Atlantik das größte Drama der Nachkriegsschifffahrt abspielt, ist Deutschland noch ahnungslos. Erst Stunden später gibt es die ersten Radioberichte.
Das Segelschulschiff Pamir ist am Sonnabend in das Zentrum eines schweren Hurrikans.
Alle in der Nähe befindlichen Schiffe.
Der Verband Deutscher Reeder hat
in seinem Funkspruch von Sonnabend 15.01 Uhr meldete das Schiff schwerer Hurrikan, alle Segel verloren. 45 Grad Schlagseite, Gefahr des Sinkens.
Die Hoffnung, Schiff und Besatzung noch aufzufinden, wird von Stunde zu Stunde geringer.
Wie gebannt hängt die Nation die Welt vor den Radios und erfährt, dass die Pamir gekentert ist. Ob es Überlebende gibt, ist zunächst unklar. Die bis dahin größte internationale Rettungsaktion ist angelaufen. Schiffe eilen zur Unglücksstelle.
Die Pamir gibt es längst nicht mehr. In einem maroden Rettungsboot kämpfen Männer ums Überleben. Schiffe ziehen vorbei, aber die Überlebenden der Pamir in dem kleinen Boot werden nicht gesehen. An Bord dramatische Szenen, vor allem der Durst macht den Männern zu schaffen. Viele Jahre später erinnert sich Karl Otto Dummer.
Wenn denn jemand anfing, auf den Daumen zu lutschen, nur als Beispiel, kann man heute drüber lachen. Das war Gefahrenstufe Nummer 1. Vom Daumenlutschen zum Salzwasser trinken, das war eine Sache von einer Stunde. Und dann wieder eine Stunde, dann war derjenige weg vom Fenster. Da konnte man die Uhr nachstellen. Und warum das so ist, das kann man zwar medizinisch erklären, aber erklären Sie das mal einem 16-Jährigen, der schon im Halbdelirium ist.
Doch endlich, nach mehr als zwei Tagen, hält der amerikanische Frachter Saxon auf das Rettungsboot zu. Da sind sie nur noch zu fünft in ihrem Boot. Karl Otto Dummer über die Rettung.
Im ersten Augenblick konnten wir das gar nicht fassen. Und dann, Mensch, das Boot, das kommt tatsächlich. Und wir sprangen sofort auf und winkten und schrien und pfiffen. In dem Augenblick hatten wir plötzlich auf einmal wieder Kraft. Und der erste sprang ins Wasser, der zweite. Und auf einmal waren wir alle fünf im Wasser und schwammen jetzt auf das Schiff zu.
Fünf junge Männer in einem Boot. Später wird ein sechster in einem weiteren Boot lebend gefunden. Die Überlebenden werden nach der Erstversorgung von dem amerikanischen Marineversorger Geiger übernommen, werden gepflegt und in die warme Koje gesteckt. Die Geiger bringt die Jungs, alle in frischen Khaki-Uniformen und die Spuren der Anstrengung noch im Gesicht, in den Hafen von Casablanca. Dort warten Angehörige, Reedereivertreter und die Weltpresse auf sie. NDR-Reporter Karl-Heinz Hollmann ist damals dabei.
Hier unten geht alles, ich muss es sagen, Kopf über Kopf unter. Hier ist keine Verständigung möglich. Die Fotografen schießen ihre Blitzlichter hin und her. Es wird krampfhaft versucht, Englisch und Französisch zu übersetzen. aber ich glaube, am unwohlsten fühlen sich unsere 5 Schiffsjungen, die lieber jetzt als in 10 Minuten nach Hause möchten. Ich glaube, damit habe ich recht, nicht?
Jawohl,
lieber nach
Hause, selbstverständlich.
Wir berichten in diesem Hamburger Hafenkonzert über den Untergang der Pamir vor 60 Jahren. Das Frachtsegelschiff, das auch für die Kadettenausbildung genutzt wurde, sinkt am 21. September 1957 rund 600 Seemeilen südwestlich der Azoren in einem Orkan.
An der Rettungsaktion, die 7 Tage dauert, sind 78 Schiffe und 11 Flugzeuge aus 15 Nationen beteiligt.
Schon bald nach dem Untergang verhandelt das Lübecker Seeamt den spektakulären Seeunfall in öffentlicher Sitzung im Lübecker Rathaus.
Die Öffentlichkeit, alle, die mit Schifffahrt zu tun haben, die Presse und der Rundfunk haben ein großes Interesse an der Verhandlung. NDR-Reporter Gerhard Gründler ist dabei.
Dieser Rathaussaal wirkt ja heute, wenn man da reinkommt, sehr klein. Damals, als ich da reinkam, da war das zusätzliche Gestühl reingeschafft worden. Und dann saßen die Leute dicht gedrängt. Gutachter natürlich vorne und Fachleute und die ganzen Reedereiexperten. Dann ein Riesenhaufen internationale Presse. Die britischen Zeitungen waren besonders stark vertreten als seefahrende Nation. Weiß ich noch, dass der Daily Mirror da jeden Tag Riesengeschichten brachte damals über diese Verhandlungen. Und da war also eine gespannte Atmosphäre.
Es werden Gutachten bestellt, nautische Fachbücher erörtert, Standpunkte dargelegt. Der Vorsitzende des Seeamts Lübeck, Amtsgerichtsrat Luhmann, verkündet am 20. Januar 1958 den Spruch des Seeamtes.
Bei der Besetzung des Schiffes mit Kapitän, Offizieren und Stammbesatzung haben sich die Schwierigkeiten ausgewirkt, die seit Jahren in dieser Richtung bestehen. Die Möglichkeit ist gegeben, dass die mangelnde Vertrautheit des Kapitäns mit den besonderen Segel- und Stabilitätseigenschaften der Pamir und die nur begrenzte Segelschiffserfahrung des ersten Offiziers ungünstige Auswirkungen gehabt haben.
Reporter Gerhard Gründler hat die Verhandlung von Anfang an verfolgt. Er kommt zu folgendem Schluss.
Also es war zu merken, dass natürlich die Stiftung Pamir und Passat und die Reederei, die das Schiff beredert hatte für die Stiftung, daran interessiert waren, möglichst alles, was nach einem Versäumnis auf ihrer Seite hätte aussehen können, wegzuschieben. Und die haben natürlich dann unter der Decke auch mit dem Seeamt gerungen darum, dass da möglichst nichts aufkam, was sie belastet hätte. Das war eine Spannung, die über den ganzen Verfahren bis zum Schluss und danach, und das ist auch heute nicht zu Ende. Also es gibt immer ja noch Schriften, die sagen, das Urteil von Lübeck, das ist kein Urteil, aber der Spruch des Seeamts Lübeck sei falsch. Ich persönlich glaube das nicht.
Der Untergang der Pamir. War es die Schuld der Schiffsführung, die Schuld oder Mitschuld der Reederei? In den vergangenen Jahrzehnten sind Unterlagen aufgetaucht, die zumindest Zweifel an der damaligen Bewertung zulassen. Nach den inzwischen aufgefundenen Dokumenten der Stiftung Pamir Passat hätte das Schiff wahrscheinlich gar nicht mehr auslaufen dürfen.
Das marode Hochdeck, die notwendigen Reparaturen, für die kein Geld da war, die falsch gestaute Ladung, eine unfähige Schiffsführung. Es kommt vieles zusammen. Möglicherweise hätte die Pamir den Orkan überstanden. Autor Johannes Säuener hat in Archiven nach neuen Fakten gesucht. Seine Erkenntnis?
Die Ursache des Ursächlichen liegt darin, kein qualifiziertes Personal. Der marode Zustand des Schiffes in der Form hätte sie nie mehr auf See gehört, hätte abgewrackt gehört.
Als Beteiligte im Sinne des Seeunfalluntersuchungsgesetzes galten damals vor 60 Jahren nur die Kapitänspatentinhaber an Bord, die aber waren alle ertrunken. Eine für alle einfache Lösung, denn eigentlich hätte die Pamir so nicht mehr auslaufen dürfen. Das hatte Kapitän Hermann Eggers seiner Reederei bereits früher gemeldet. Vor allem merkte er an, dass das Deck mit Bordmitteln nicht mehr dicht zu kriegen war. Und eben durch dieses marode Deck war das Wasser ins Schiff gedrungen. Hier wären teure Werftarbeiten nötig gewesen und das Geld dafür, das hatte die Stiftung nicht, sondern nur Schulden. Die Überlebenden und Passatfahrer haben ihre eigene Meinung dazu.
Naja, ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ganz sicher ist ganz im Allgemeinen es so, bei Segelschiffen oder auch bei Seeschiffen, das Schiff dicht zu machen.
Diese Sorglosigkeit ist völlig untypisch, ne? Völlig.
Vor allem bedenklich ist, das Schiff ist ja gekentert und ist in verhältnismäßig kurzer Zeit verschwunden.
Das ist eigentlich ein Hinweis darauf, dass also die Luft ausgetreten ist irgendwo. Es muss eine Leckage gegeben haben.
Aber das weiß man erst viel später. Mittlerweile ist auch die Untersuchung von Seeunfällen geändert worden. Der Kreis der sogenannten Beteiligten wurde erweitert und ist eben nicht mehr nur auf Patentinhaber beschränkt.
Heute wäre der Spruch des Seeamtes vielleicht anders ausgefallen. Damals aber, da ging man keine Räderstiftung an, sondern da war es einfacher, einem toten Kapitän die Schuld zu geben. So wurde erst nach vielen Jahren deutlich, was damals schon hätte gesagt werden müssen. Mit solch einem Seelenverkäufer lassen wir unsere Kinder nicht in See stechen.
Das Schwesterschiff, die Passat, wurde nach dem Untergang der Pamia außer Dienst gestellt. NDR-Reporter Karl-Heinz Hollmann im Gespräch mit dem Stiftungspräsidenten Otto Wachs.
Wir haben alle erlebt, was das Unglück der Pamia nicht nur für die Familienangehörigen, sondern für einen großen Kreis in der Öffentlichkeit bedeutet hat. Sie sind hier an Bord des Schwesterschiffes der Pamia. Und Sie sehen, was alles wir aufgebaut haben, in dem Glauben, damit eine gute Ausbildung für den seemännischen Nachwuchs zu schaffen. Aber dass wir, wenn wir weiterfahren würden, mit ungeheuren Vorbelastungen gegen die Meinung in der Öffentlichkeit arbeiten müssen, das ist selbstverständlich.
Seit 1959 gehört die Passat der Stadt Lübeck und liegt als Museumsschiff in Travemünde, als Zeuge einer vergangenen Zeit der Flying P-Liner. Und auch die Peking wird als Zeuge der großen Epoche der Segelschiffe überleben, als Museumsschiff in Hamburg, wo sie nach ihrer Restaurierung in etwa 3 Jahren erwartet wird.
Nur wenige Ereignisse in den vergangenen 7 Jahrzehnten haben die Menschen so bewegt, dass viele sich an den Tag, an die Nachricht genau erinnern. Der Untergang der Pamir ist ein solches Ereignis. Björn Engholm, ehemaliger Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, war damals 17 Jahre alt.
Ich weiß zu Hause, meine Mutter hat also buchstäblich richtig lange geheult. Das war ein Stück Geschichte, was sie mit diesem Schiff verband, mit der Pamir. Mein Vater wollte früher in Deutsch-Südost anfangen als Kaufmann. Dann kam der Erste Weltkrieg, er wurde zwangsverpflichtet. Diese Laufbahn war vorbei und immer an der Pamir hat sich verbunden die Idee der großen weiten Welt, der weiten Reise, des Rauskommens aus der Enge der eigenen Nation, der eigenen Städte. Und plötzlich, als die Pamir unterging, ich glaube, das war bei uns besonders intensiv, war dieser Traum nachträglich vorbei.
Auch der Hamburger Journalist und Regisseur Jürgen Roland erinnert sich.
Sportlich ging es uns gut, politisch ging es uns gut. Es war alles in Ordnung. Und plötzlich wurde uns mit einem Faustschlag des Schicksals gezeigt, Kinder, seid friedlich, noch bestimmen andere Kräfte der letzten Konsequenz, was hier vorgeht.
Der Untergang der Pamir. Für Museumsgründer und Schifffahrtshistoriker Peter Tamm ein einschneidendes Ereignis für die Schifffahrt. Ein Unglück, das wohl kaum einer für möglich gehalten hätte.
Lähmendes Entsetzen ist, glaube ich, das richtige Wort dafür. Und dann natürlich das zu sagen, so wieso, warum, weshalb, was ist da passiert? Denn hinterher betrachtet muss man sagen, es war eigentlich das Ende der Segelschiffszeit unter der Frachtsegler mit Ausbildung für junge Kadetten.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Heute ging es um den Untergang der Viermastbark Pamir vor 60 Jahren im Atlantik. Wenn wir Ihr Interesse am Thema Pamir geweckt haben, hier noch ein Tipp. Am 24. September, das ist der kommende Sonntag, da gibt es im Magazin Filmkunsttheater in Winterhude einen Windjammer-Nachmittag zum eben diesem 60. Jahrestag des tragischen Untergangs. Mit Kurzfilmen, internationalen Wochenschaubeiträgen und dem Original-Kinofilm Die Pamir von Heinrich Klemme aus dem Jahre 1959. 2 Stunden dauert das Programm, 15 Uhr geht es los. Und was Sie in der kommenden Woche hier bei uns erwartet, das verraten wir Ihnen jetzt.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3.
In den Hafennotizen berichten wir wieder über verschiedene Themen aus der maritimen Welt. Unter anderem geht es um die Reise von Wilfried Erdmann gen Norden. Der Weltumsegler hat seine Catena Nui, die 14 Jahre zu Hause in seinem Garten an der Schlei stand, wieder flott gemacht. Gemeinsam mit Frau Astrid ging es im Sommer 2016 auf nach Norden.
Ziel war von vornherein die Färöer Inseln, die ganz selten besucht werden, weil es auch wettermäßig nicht das Ideale ist. Das Wasser ist kalt, sehr kalt, 10 Grad mehr ist da nicht drin. Und dann die Winde sind auch sehr, sehr harsch, sehr windig.
Und wie immer, wenn es auf Segeltörn geht, läuft nicht alles wie geplant. Wilfried Erdmann hat Logbuch geschrieben, daraus wurde ein Buch. Mehr vom Segler, vom Schriftsteller Wilfried Erdmann und von Ehefrau Astrid über die möglicherweise letzte große Reise der beiden im Hamburger Hafenkonzert kommenden Sonntag morgens ab 6 und den Montagabend drauf ab 20 Uhr mit Jan Graf.
NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
Und das war's für heute. Ihnen eine gute Woche. Ich bin Kerstin von Stürmer.
Und ich bin Jan Wulff. Tschüss. Tschüss.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer um 6 Uhr früh und Montag abends um 8. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.